Was ist denn überhaupt westliche Astrologie?
Du willst ganz bei den Basics anfangen?
Ja.
Westliche Astrologie. Also das ist nach dem sogenannten hermetischen Prinzip von Hermes Trismegistos, hieß der gute Mann. Wie oben so unten, es ist eine Möglichkeit, kosmische Synchronizitäten zu zeigen. Also wenn es geht nicht um einen kausalen Zusammenhang durch Sterne, die uns beeinflussen, sondern es geht darum, dass es so eine Art Zeigersystem ist. Wenn der Pluto in sowieso steht, dann gibt es einen so und so gearteten Einfluss. Also nicht, weil der da steht oder dadurch, der da steht, sondern wenn der da steht, dann. Also so ein bisschen wie die Uhrzeiger an der Uhr, wo die ja auch nicht sozusagen die Tageszeit machen, sondern die zeigen nur, wie spät es ist.
Also es geht nicht darum, uns zu sagen, wer wir sind, sondern was uns beeinflusst.
Nee, genau das Gegenteil.
Hä?
Es geht darum, was wir, nichts, was uns beeinflusst, sondern wie wir gelagert sind. Also das ist eine Qualität der Zeit. Während die Uhr, also die normale Uhr, ist eine Quantität, ist die Astrologie die Qualität, die Zeitqualität. Und die zeigt halt, wie zum Beispiel unter anderem auch, wie wir so gelagert sind vom Naturell und vom Charakter her.
Und wenn man sich das so anguckt, jeder Mensch hat ja so einen Geburtschart. Woraus ist das aufgebaut?
Also ein Chart ist ja Englisch, heißt Tabelle, deswegen benutze ich das nicht so gerne, weil das ist eigentlich keine Tabelle, sondern eine Zeichnung. Und zumindest das Bildliche. Da siehst du dann im Rondell die 12 Tierkreiszeichen, die tropischen, die nennt sich tropische, der tropische Tierkreis. Das ist die scheinbare Umlaufbahn der Sonne um die Erde und die ist eingeteilt in 12 gleich große Zeichen. Und die beginnen mit der Tag- und Nachtgleiche im Frühling. Gehen dann über die Sommersonnenwende, das ist dann die ersten drei Zeichen bis zur Tag- und Nachtgleiche im Herbst und über die Wintersonnenwende wieder zurück zur Tag- und Nachtgleiche im Frühling. Und das sind dann insgesamt 4x3 12 Zeichen.
Okay, also haben wir die 12 Zeichen, die ja jeder kennt.
Genau. Es gibt zwar immer noch Leute, die kennen immer noch nicht ihr Sternzeichen. Das ist aber sehr, sehr selten geworden.
Ja.
Früher war das öfters. Genau, das sind die 12 Tierkreiszeichen und dann gibt es die 9 Planeten. Manche Astrologen verwenden noch ganz viele Kleinplaneten hinzu. Da kommen dann nochmal irgendwie 10 oder 12 hinzu. Manche verwenden noch so rechnerische Punkte, die Glückspunkte, arabische Punkte nennt man das. Aber die Grundlagen sind die 9 Planeten. Und dann gibt es noch Einteilungen der Häuser. Das ist eine Einteilung des Tageslaufs, dem Scheinbaren der Sonne. Die werden auch nochmal in 12 nicht gleich große Zeichen eingeteilt oder nicht 12 gleich große Bereiche eingeteilt, die sind nicht gleich groß, weil es hängt davon ab, wo man, auf welchem Breitengrad man geboren ist in der Erde. Das ist eine rein technische Sache.
Okay.
Also es gibt die Häuser, es gibt die Zeichen und es gibt die Planeten.
Und wie stehen die drei Komponenten in Beziehung zueinander?
Die Planeten sind die Schauspieler mit ihrer Eigenart und ihrem Inhalt, das, was sie so gerne rüberbringen. Dann haben die eine Rolle und das ist das Tierkreiszeichen. Das sind die Möglichkeiten, Werkzeuge und die Kostüme. Und die Häuser sind sozusagen die Kulisse. Also findet das Ganze draußen statt, findet das im Palast statt, findet das drinnen statt, so.
Okay, also als Beispiel wäre zum Beispiel die Sonne, dann ganz einfach eben der Hauptcharakter. Und dann hast du das, die Rolle, Fisch. Und dann ist es ein Trägerheld, der sich so ein bisschen vom Schicksal einfach leiten lässt und guckt, wo ihn die Welt hintreibt.
Genau, das Wort einfach muss er erstmal weglassen, weil das könnte sich dann durch zusätzliche Einflüsse später.
Okay.
Also er kann ja auf der Bühne einen Gegenspieler kriegen, der dann immer sagt, nix einfach.
Aber ich meinte jetzt einfach in Bezug auf Sonne, weil das das Zeichen ist, weil die meisten, was die meisten kennen.
Also du meinst jetzt eine Fische-Sonne. Ja. Die Fischesonne neigt dazu, ja, das zu tun, was du sagst. Sie lässt sich schon ganz gerne auch mal eher treiben, aber nicht unbedingt im Sinne des Müßiggangs oder so, sondern eher im Sinne des Intuitiven so.
Okay, wenn wir sagen, die Sonne ist der Held, was sind die anderen Planeten für Rollen? Oder?
Oh, also die anderen Planeten sind, also zum Beispiel der Merkur ist dann der Herold, ist so eine Art der Kurier, der überbringt die Nachrichten, der ist für die Kommunikation zuständig, der Trickster, wie sagt man das, der Kommunikator. Die Venus ist diejenige, die den Ausgleich schafft. Die Ausgleich schafft, die versucht, etwas Gemeinsames hinzubekommen.
Die Vermittlerin.
Vermittlerin, ja, so in diese Richtung.
Diplomatin.
Ja, genau, sowas. Ganz wichtig, der Mond. Das ist das Zeichen, wo wir uns instinktiv hingezogen fühlen, wo wir herkommen, wo wir auftanken, wo unser heimatlicher Hafen ist.
Sozusagen. Könnte man sagen, der Mond ist das innere Kind?
Unter anderem, ja. Mhm. Und der Zugang zu sowas Seelischem, so einem inneren Empfinden. Dann haben wir noch den Mars. Der ist die Initiativkraft, da wo wir Pionier sein können, da wo wir nach vorne preschen, wo wir Neues in Bewegung setzen und was in Bewegung setzen. Der Mars ist der Pionier, der wirklich die Wege bereitet, der Neues erobert. Also der entdeckt Neuland und setzt, der rammt dann seine Fahne da rein, das ist meins und
Columbus.
Das bin ich. Kolumbus. Der erobert auch schon mal, wenn ein anderer schon da ist, dann erobert er schon mal die Burg sozusagen. Hm. Der ist derjenige, der ein bisschen den Weg frei macht für einen selber. Dann haben wir noch den Jupiter. Das ist der größte Planet, also astronomisch, aber auch astrologisch hat der mit den größten, also der hat Horizont, der hat was mit Horizonterweiterung zu tun, sowohl geistig als auch situativ. Also da fügen sich die Dinge gut zusammen. Der hat im Kopf hat der Verständnis für die Dinge, der findet die Welt als ein zusammenhängendes Bild, der kann Weltanschauungen hervorbringen. Ja, solche Sachen, in die Richtung geht das.
Okay, wollen wir alle Planeten noch beschreiben? Oder?
Sollen wir gerade mal durchgehen?
Ja.
Kannst du natürlich selbst.
Würde ich einmal durchgehen, okay,
dann haben wir den Saturn, das ist der Hüter der Schwelle, der Grenzwacht. Der passt auf, dass das Persönliche nicht zu sehr überhand nimmt. Der guckt, wo ist die Wirkung eines Menschen? Wo hat ein Mensch eine durchschlagende Wirkungskraft, eine Effektivität? Wie kann er oder wo kann er wirken? Und dann nimmt er keine Rücksicht auf Launen oder auf Vorlieben oder Abneigungen oder subjektive Ideen. Was denn das Subjektive jetzt gerne lieber hätte? Da macht er keinen Unterschied. Das interessiert den nicht. Der sagt einfach so, pass auf, du sollst irgendeine Wirkung haben in der Welt. Das ist mir egal, ob du dich jetzt gerade danach fühlst oder nicht.
Also es ist sowas wie deine Bestimmung.
Genau. Der hat sowas von der Bestimmung. Da ist eine wichtige Sache, das kommt aber später. Da muss man dann aufteilen, dass der nach verschiedenen Seiten gelebt werden kann, aber das kann man eigentlich auf alles anwenden. Das werden wir dann später machen. Und dann haben wir den Uranus, das sind jetzt die neueren Planeten, die gibt es ja noch nicht so schrecklich lange.
Hattest du den Uranus nicht gerade schon?
Nee, das war der Saturn.
Nein, davor.
Den Uranus? Aha. Nee, den Jupiter hatte ich.
Egal.
Ich gehe der Reihe nach. Also ich gehe der astronomischen Reihenfolge nach. Dann haben wir den Uranus. Das ist der erste vollkommen außerpersönliche Planet. Der hat nichts mehr, also die Qualität, die der verkörpert, ist nichts mehr von persönlichem, wie sagt man das, der hebt alles raus aus dem persönlichen Bereich. Das ist der Wassermann-Planet, der möchte gerne alles aufheben, was an Unterschieden existiert. Der möchte Unterschiede aufheben. Der will aus den Niederungen hervor, wie ein Vogel sich emporschwingen und aus dem Vogelflug die Dinge beobachten. Der möchte sich auch nicht beschmutzen mit der Welt, der möchte draußen bleiben, drüber schweben. Das heißt nicht, dass er nicht auch persönlich sich zeigen kann. Wenn der zum Beispiel einen persönlichen Planeten wie die Sonne berührt, dann ist das jemand, der sich selbst versucht rauszuhalten. Der steht dann über dem Gesetz. Für den gelten die Gesetze nicht zum Beispiel.
Aber heißt das Uranus, weg vom Persönlichen, heißt das hin zur Gemeinschaft, zum Kollektiven oder nochmal weiter raus mit nichts was zu tun haben?
Das Kollektive ist ursprünglich beim Uranus nicht mehr sichtbar. Das ist nicht das Kollektive der Menschen, sondern das ist das Kollektive der Schöpfung, des Kosmos sozusagen. Das geht nicht um gesellschaftliche Freundeskreise. Also es wird immer wieder gesagt, Uranus und all diese Themen mit Wassermann zusammenhängen, wären so die großen Freundeskreise und Vernetzungen. Das ist aber nur ein ganz kleiner Teil davon. Das ist, eigentlich geht der raus aus den Zentren. Der Uranus ist der Zentrenvermeider. Der möchte nicht in irgendeiner Gemeinschaft Teil einer Gemeinschaft sein, wenn er dann daran untergeht.
Der Eremit.
Ja, nicht der Eremit in dem Sinne, sondern eher der Narr. Okay. Also im Tarot wird es der Narr sein.
Okay.
Derjenige, der sich also nicht als Idee heraushebt, sondern der einfach vom innersten Gefühl her sich heraushebt. Der ist nicht als Idee nicht drin, der hat das nicht als einen Plan, sondern der ist draußen. Der ist draußen, der hat irgendwo, wie kleine Kinder.
Mhm.
Kleine Kinder, die gerade so die Welt entdecken, die völlig unbeeinflusst durch die Gegend und unvoreingenommen durch die Gegend talpen und sich natürlich auch hier und da mal wehtun, dann sieht man, dass dann schon auch andere Prinzipien in der Welt nötig sind, damit man sich nicht verletzt oder kaputt geht. Wenn man nur Uranus hätte, wäre man wahrscheinlich 5 Minuten überlebensfähig, dann wäre es das schon gewesen. Und der letzte ist der Neptun. Wie der Name schon sagt, das ist dann halt der Herr des Meeres, der Tiefe, der Weite, der unendlichen Weite, der ist der Grenzenlose. Während der Uranus die Grenzen aufhebt, ist der Neptun derjenige, der die Grenzen nicht, der gar nicht kennt. Der kennt keine Grenzen. Die existieren bei dem nicht. Und das ist für ein Subjekt eigentlich unangenehm. So, erstmal. Weil das sagt, also es kann angenehm, es kann auch unangenehm sein. Eigentlich ist es aber erstmal nicht das, was das Subjekt so besonders toll findet. Das möchte eigentlich gerne die Dinge in die Hand nehmen und steuern und kontrollieren. Und das ist nicht unbedingt beim Fisch oder beim Neptun der Fall. Neptun ist der große Grenzenauflöser.
Aber dann nicht in der Art von einem Revolutionär.
Nee, genau. Nicht in der Art von einem Revolutionär. Sehr gut, genau. Nicht in der Art von einem Revolutionär. Das ist dann eher der Uranus, der dann auch vielleicht noch mit dem Mars zusammengeht oder sowas. Dann haben wir dann Revolution.
Okay, und den Pluto noch.
Also der Uranus, ganz kurz, der Uranus ist wie der Sturm, der Wind. Ne? Und der Neptun ist eher wie die Flut, wie das Wasser, wie das Ozean.
Okay.
Und dann wer?
Der Pluto.
Genau, dann haben wir noch den Pluto. Das ist zwar im Astronomischen der Äußerste, aber eigentlich müsste der an der 8. Stelle kommen. Der Pluto ist derjenige, der darauf achtet, dass die Gesetze der Gattung eingehalten werden. Der ist der Fortpflanzungsplanet, der achtet darauf, dass die Gattung weiter besteht. Das heißt, der hebt das Subjekt raus aus seiner Ich-Bezogenheit und verpflichtet es für einen übergeordneten Sinn, einen Teil beizutragen. Und das ist also auch die Fortpflanzung. Da wird die Fortpflanzung mit rein. Lustig, aber uns ist das natürlich angenehm gemacht. In der Regel ist es angenehm gemacht worden. Aber im Prinzip gibt man was ab.
Also ist der Pluto so ein bisschen das Kollektiv?
Ja, nicht kollektiv, aber ja, ich weiß, was du meinst. Ich würde das Kollektiv anders verwenden, aber ja, in diese Richtung eher das kollektive Unbewusste oder so.
Das Kollektiv der Menschheit, das sich selbst erhalten will und deswegen gewisse Regeln
Gattung,
hat.
Genau. Also die Menschheit als Gattung.
Ja.
So, genau. Der achtet auch im Einzelnen, im Individuum darauf, dass die ihre, dass dieses Individuum seine Gene nicht verlässt, seinen Plan, seinen Bestimmungsplan, den er mit dem Saturn erhalten hat, dass er den nicht verlässt.
Das Individuum als Mensch oder der spezifische Mensch mit seinem spezifischen Plan?
Der spezifische Mensch, das Individuum, individualisierte Mensch, also der Einzelmensch.
Okay. Also nicht die Gene verlässt im Sinne von die Bestimmung allgemein von Menschen verlässt.
Das auch, aber vor allen Dingen seine eigene. Also das Horoskop spricht, als Gesamthoroskop spricht von einem eigenen, von einem ganz eigenen unverwechselbaren Wesen. Und da ist eine Bestimmung drin. Und diese Bestimmung sollte eigentlich nicht verlassen werden. Das wird aber heutzutage massenweise eigentlich getan. Deswegen gibt es auch viele Massenschicksale. Weil die Leute einfach so aus dieser Sichtweise total grundsätzlich teilweise schon staatlich institutionalisiert ihre Horoskope nicht leben.
Wie meinst du das?
Der Mensch ist ein Einzelwesen und ein kollektives Wesen. Und wenn das Kollektive aber das Einzelne unterdrückt, dann ist das wie, als würde man seine Fähigkeiten als ein Organ nicht mehr wahrnehmen. Als würden alle Organe gleichgeschaltet. Dann bestünde man nur noch aus Leber. Leber, Leber, Leber. Oben Leber, unten Leber, rechts Leber, links Leber. Aber im Prinzip ist jeder Mensch ein Teil eines Organismuses. Deswegen ist es auch kollektiv. Aber im Prinzip fügt jeder Mensch etwas Neues hinzu. Was Eigenes hinzu. Und das wird bei vielen Menschen wird es einfach gar nicht mehr bestärkt. Im besten Falle. Im schlimmsten Falle wird es sogar richtig unterdrückt.
Es hat jetzt nichts mit dem Thema zu tun, aber eigentlich ist unsere westliche Gesellschaft doch sehr individualisiert.
Ein bisschen näher ran, glaube ich.
Deine Beine sind hier
am Weg. Oh, meine Beine sind im Weg.
Ja, ich kann da nicht so sitzen.
Okay. Nochmal.
Eigentlich sagt man doch eher, dass unsere westliche Welt zu individualisiert ist.
Ja, das ist aber meines Erachtens ist das die Individualisierung, die als kollektive Erwartungen kommt. Also das ist so eine Art Massenindividualisierung. Es geht darum, dass man möglichst aus der Herde heraus sticht, aber das ist eigentlich die Erwartung. Wenn man das nicht tut, ist man kollektiv out. Und deswegen, daran entlarvt es sich schon meines Erachtens ein bisschen, dass das nicht. Es werden nur die Individualitäten anerkannt, die irgendwo in so einem bestimmten Rahmen nicht, die einen bestimmten Rahmen nicht sprengen. Sobald du irgendwie einen sehr engen teilweise Rahmen irgendwie verlässt, wirst du geächtet schon teilweise, also wirst schon richtig, also mindestens ignoriert. So. Und das muss man eben, genau das ist eben das Thema bei ganz vielen, Betrachtungen der Astrologie ist das Thema, dass man aushalten muss, dass man unter Umständen, wenn man sein Horoskop näher kommt, dass man dann nicht unbedingt den Applaus der Gesellschaft erhält. Und das muss man aushalten. Und das wollen viele Leute nicht. Die wollen ganz brav ihr Ego gestreichelt bekommen untereinander und streicheln das der anderen Egos. Aber im Prinzip fehlt dann irgendwo so ein Inhalt. Das spürt man dann irgendwann.
Aber dumm gesagt, ist dann nicht dieser Wunsch nach Anerkennung auch irgendwo wieder im Horoskop? Und erfüllt sich dann dadurch selber?
Oft ist die Art und Weise, auf welche Art ich meine, also zum Beispiel, wie ich eben sagte, die Sonne mit dem Uranus gepaart, kann sein, dass es ein Ich gibt, eine Überhöhung des Ichs. Ich stehe über den Dingen, aber im Prinzip heißt es, verlass mal deinen Thron, komm mal raus aus deinem Ich-Denken. Werd mal weniger manisch, komm mal auf den Boden, oder besser gesagt, verlass deinen egoistischen, egozentrischen Horizont. Verlass mal guck mal über deinen Tellerrand raus, sozusagen. Mhm. Geh mal aus den Zusammenhängen, brich mal aus den Zusammenhängen raus, durchbrich mal die Logik. So. Mach mal was Unerwartetes oder so. Aber nicht als eine Aufforderung, damit man wieder der Gemeinschaft angehört, sondern dass es eigentlich von innen kommt. Das ist immer das Thema. Man erkennt das ganz oft, ob jemand in diese Richtung kommt, in seinem Horoskop näher kommt, wenn er etwas nur auf Ansprache macht in seinem Leben, wenn er reagiert mehr, oder ob es Menschen gibt, die einfach eher agieren, also ob das Leben sich von innen nach außen zeigt oder von außen nach innen, meistens, wenn man das so sagen kann. Und da ist ganz oft schon der Hase im Pfeffer, dass man schon merkt, dass Menschen machen plötzlich ganz andere Ideen, ganz andere unzusammenhängende Sachen plötzlich oder verfolgen plötzlich Ziele, die überhaupt nicht mehr versteht, wo man sagt, was ist das denn jetzt und so, aber ist interessant und so, da kommt dann was Konstruktives bei rum auch und so. Da kann man schon so denken, ja, okay, da bricht was durch. Da kommt was von innen nach außen. Und das ist schön. Aber wenn jemand dann, ich will jetzt nicht alle verteufeln, aber wenn man so im Reihenhaus wohnt und alles gleich haben möchte, auch noch aktiv gleich haben möchte, ich will auch den gleichen Wagen, den mein zweiter Nachbar da hinten fährt und sowas, damit ich auch anerkannt bin und so. Ich brauche auch die und die Versicherung und du weißt, was ich meine, ne?
Okay, also um jetzt wieder zum Thema zurückzukommen.
Ja.
Wir hatten die Planeten, die immer für eine andere Typus stehen und dann die Sternzeichen mit der Rolle, meinst du, ist das die Art, wie man dann den Typus auslebt? Also zum Beispiel sagen wir mal, du hast jetzt gerade über den Pluto geredet, der halt sozusagen dafür sorgen will, dass Menschen wieder sozusagen in dem Regelwerk leben oder so, über sich selbst hinaus, und dann das Sternzeichen ist die Art, auf welche Art und Weise der Mensch das macht.
Genau, ja, in diese Richtung. Also das lässt dann ein bisschen, die Sternzeichen sind mehr für diese sich schnell bewegenden Planeten, für diese relativ agilen Schauspieler zuständig, da sieht man das eher, wohingegen die sehr langsam sich bewegenden, die sind so wie so ein Baum. Ja, also die Eigenart sieht man erst über Jahrzehnte. Deswegen sprechen die Tierkreiszeichen, wo in Pluto, Saturn und Uranus und Neptun drin stehen, diese Sternzeichen sieht man eigentlich erst bei Generationen so besonders.
Ja. Ja. Okay. Und dann halt den letzten Aspekt, die zwölf Häuser.
Mit die wichtigsten Aspekte, weil dadurch kann man sehr viel konkreter
in den Horoskop. Vielleicht kannst du nochmal der Reihe nach jedes Haus so kurz beschreiben.
Ja, also die Häuser sind also 3x4 auch, wie die Tierkreiszeichen, in Quadranten eingeteilt. Bei den Häusern ist das besonders stark und wichtig. Also es gibt 4 Quadranten. Den physischen, den emotionalen, den geistigen und den jenseitigen, nenne ich ihn mal. Ich weiß nicht, wie man ihn sonst nennen soll. Und diese sind eingeteilt, also es fängt mit dem ersten Haus an, das also auch verwandt ist mit dem ersten Tierkreiszeichen. Das zweite Haus ist verwandt mit dem zweiten Tierkreiszeichen und so weiter. Das erste Haus ist das Haus der Geburt. Das Haus des Entstehens, des Heraustretens in die Sichtbarkeit. Da kommt was in die Sichtbarkeit. Aus dem Nichts sozusagen, das ist das 12. Haus, kommt etwas in die Sichtbarkeit. Das ist das wirklich einfach nur Erscheinung werden. Deswegen ist der Aszendent, da sind wir schon direkt in den Details der Häuser, der Aszendent ist immer die Spitze des ersten Hauses, der Eintritt in das erste Haus, der Schnittpunkt zwischen dem letzten, dem 12. und dem ersten Haus. Und das ist dann eigentlich die Geburt, der Augenblick der Geburt. Also nichts bewegt sich auch so schnell wie die Häuserspitzen. Die gehen halt innerhalb von Stunden, ziehen die über den Himmel, halt so wie die Sonne sich an einem Tag verhält.
Also der Aszendent ist sozusagen das Sternzeichen, das zum Zeitpunkt deiner Geburt am östlichen Himmelsrand gerade aufgeht.
Yes, so sieht's
nochmal
aus.
Nochmal für alle.
Genau, danke. Ja, richtig. Das erste Haus ist das. Alles, was ins erste Haus fällt, gibt dem Lebensbereich Ich will besonders viel Energie.
Ich will.
Ich gehe raus. Ich will. Aber das ist nicht so ein differenziertes Ich will. Ich will noch nicht das und das und das, sondern es ist so ein Ich will einfach nur. Ich bin da. Da bin ich. Tada.
Okay.
Ja, also das ist die Energie, die, also alles, was damit im ersten Haus in Verbindung tritt, also die Planeten als auch die Tierkreiszeichen, sind die Färbungen, mit denen wir mit welcher Energie wir auf neue, da auf Neues zugehen.
Oder unsere wie man ins Leben reingeht.
Genau. Unsere Herangehensweise, aber nicht als eine Möglichkeit oder also als ein Charaktereigenschaft, sondern eher als eine Anlage. Das ist sowas wie, das ist das, womit wir, was wir entfalten wollen, diese Art.
Aber die Anlage ist der Aszendent und nicht das erste Haus, oder?
Weil ich, das ist kein Unterschied. Das erste Haus und der Aszendent sind mehr oder weniger gleich. Es gibt auch astrologische Schulen, die das trennen. Nicht rechnerisch, das geht nicht, aber die machen dann nochmal einen Unterschied, ein bisschen extra. Aber die Energie ist am stärksten um den Aszendent direkt herum. Ja, das lässt dann im Laufe des ersten Hauses immer nach. Das gilt für alle Häuser, die Häuserspitzen. Aber das erste Haus ist eben das Thema, was mir am wichtigsten oder dir oder uns allen am wichtigsten ist. Ob wir das jetzt wissen oder nicht. Also wenn jemand das erste Haus besonders stark betont hat, dann ist das jemand, der aus sich vor allen Dingen heraus bewegt. Der hat einfach wahnsinnig viel Antriebskraft. Der will unheimlich viel erledigen und tun und erobern und Neues bringen, Neues hervorbringen.
Besonders betont wäre dann, wenn dann irgendwie noch andere Planeten oder so da auch drinstehen.
Genau, ja, ganz besonders dann.
Okay.
Ja.
Okay, zweites Haus?
Zweites Haus ist in dem physischen sich absichern. Das zweite Haus, alles, was im zweiten Haus steht, ist die Energie oder zeigt die Energie, mit der wir uns absichern, sowohl materiell als auch sozial.
Das heißt also könnte man sagen, wenn das erste ist, ich will, dann ist das zweite, ich brauche.
Oder ich habe.
Ich habe.
Mhm.
Aber man hat es ja nicht direkt, man will es ja erreichen, wenn man
sich absichern will. Genau, aber gibt das große Problem für Leute im zweiten Haus, dass sie nicht zu viel haben, dass sie keine Sicherheit haben. Also im Prinzip ist es das Haus der Sicherheit. Ob die jetzt materiell erreicht wird oder rein sozial, also meistens ist es immer sozial, weil auch materielle Absicherung ist ganz oft mit dem Sozialen. Ne? Also Geld gilt ja nur im sozialen Bereich oder Werte oder sowas. Im zweiten Haus will man alles absichern, zu seinem Bestand machen. So, also das sind viele zweites Haus eine große zweite Hausbetonung sind oft Menschen, die gerne einen Zaun drumherum ziehen um ihren Besitz. Die schließen gerne die Türen zu. Die haben gerne ihre Schäfchen im Trocknen.
Okay.
Ob das immer so klappt und ob das auch so hervorstechend ist, das steht dann nochmal in anderen. Das steht in den Sternen, sagt man ja. Da kommen also noch unter Umständen Planeten hinzu, die das Ganze ein bisschen erschweren oder vereinfachen. Also zum Beispiel mal ein ganz kurzes Beispiel, es gibt viele Leute, die sehr wohlhabend sind, die haben dann eben diesen Jupiter im zweiten Haus.
Wo das dann einfach so zu denen kommt und so.
Wo die einfach so einen Sinn dafür haben, zur rechten Zeit am rechten Ort zu sein und ihren Besitz dadurch zu erweitern.
Ja.
Das muss aber nicht immer der physische Besitz sein. Es kann auch das Ansehen in der Gesellschaft sein.
Also Sicherheit heißt erstmal nur das Thema, aber es kann sein, dass man da dann besonders Glück hat, immer Angst vor hat, dass es einem nicht so wichtig ist, etc.
Genau, ja. Jetzt kann man sich ja schon in einem so ein bisschen ganz kurz mal so einen ersten ganz kleinen Detaileinblick. Wenn du da den Neptun drin stehen hast, hast du vielleicht ein bisschen Schwierigkeiten, weil der ja auflöst. Also wenn so ein zweites Haus dann von einem etwas unzivilisierteren Burschen wie dem Uranus, dem Neptun oder dem Pluto teilweise auch berührt wird, dann gibt es da schon mal ein bisschen extremere und nicht so gern gesehene und nicht so gern gespürte Energien.
Könnte es nicht dann auch einfach heißen, dass man einfach sich gar nicht so sehr schert um Sicherheit und dass man halt einfach so ein bisschen so reckless lebt?
Ja, das kann auch sein. Aber in der Regel Wird es immer erst dann besonders schwer, wenn die zusammen, wenn diese ungehobelten Burschen dann auch noch mit der Sonne oder einem Mond zugleich da drin stehen. Dann gibt es halt zwei widersprüchliche Richtungen. Aber im Prinzip hast du recht, ja, das könnte genauso gut sein. Aber ich würde jetzt nicht unbedingt jemanden, der den Neptun in Haus 2 hat und sonst nix, der mir jetzt als Vermögensberater entgegenkommt, dann würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dem vertraue ich jetzt mal mein Geld an.
Ja, okay, so. Okay. Aber wenn man jetzt vom Neptun redet, dann könnte das ja eher eine ganze Generation sein, die da...
Nee, im Haus nicht. Im Haus ist das individuell. Okay. Das sind okay. Nur die Tierkreiszeichen, in denen die langsam wandernden Planeten über die Generationen erst wirksam werden.
Okay.
Haus 3?
Ja, Haus 3.
Haus 3. Haus 3 ist dann auch wieder im physischen Bereich der Bereich, in dem wir uns, nachdem wir uns abgesichert haben im zweiten, in dem wir funktionieren im physischen Umraum. Das ist alles, alle.
Ich handle.
Ja, ich handle, ich gehe in Kontakt. Ich vermittle.
Ich vermittle?
Ich vermittle
also
mich.
Kommunikation,
genau. Kommunikation, aber eben auch Funktion in den Raum rein. Alles, was wir brauchen, um den äußeren Umraum, den physischen äußeren Umraum zu erschließen.
Ich gestalte?
Nee, gestalten würde ich jetzt nicht nennen, aber Kommunikation und Funktion.
Und Funktion in den Umraum. Genau.
Der will nicht so viel. Also Menschen mit viel Haus 3, die wollen gar nicht so viel erstmal da jetzt was dran ändern, sondern die wollen da in diesem Bereich einfach eine Rolle spielen. Oder die wollen gesehen werden. Das ist einfach
in also den Umraum hinein. Also es geht eigentlich nicht um die Funktion, sondern um den Umraum. Die Wirkung auf den Umraum.
Genau, die Wirkung in den Umraum hinein und wie man den Umraum selber aufnimmt. Aber das sich vermitteln in den Umraum ist das Wichtigste, glaube ich. Das ist so, ich würde sagen, die Ratio. Da steckt die Ratio drin.
Ratio?
Mhm. Der Intellekt steckt da drin.
Okay.
Alles, was man braucht, um im Umraum sich adäquat zu vermitteln und zu bewegen und zu funktionieren.
Aber das finde ich ein bisschen widersprüchlich, wenn man sagt, das ist der Intellekt, aber dann auch Leute, die da einen Fokus haben, sind... präsentieren sich gerne oder stellen sich gerne dar. So meine Frage, das hört sich für mich irgendwie ein bisschen widersprüchlich an, weil du einmal sagst, es geht um den Intellekt, aber dann sagst du auch, Leute, die da einen Fokus haben, stellen sich gerne dar oder präsentieren sich gerne.
Ja, genau, das gehört zusammen.
Ja, aber das eine ist ja eher ein, weiß ich nicht, ein Ego-Ding, eine Rolle spielen. Das andere ist ja, wie funktioniert der Verstand von jemandem?
Nee, das meine ich nicht. Das ist nicht eine Rolle spielen wollen, indem man sich da selbst jetzt erhöht oder so. Das ist gar nicht das Thema. Sondern die wollen in den Umraum so gut wie es geht funktional erschließen. Das heißt, da müssen sie wissen, welche Rolle sie sozusagen übernehmen können in einer Gemeinschaft zum Beispiel. Da müssen sie gut kommunizieren können, damit müssen sie mit ihrem technischen Verstand dran, da müssen sie mit einem intellektuellen Verstand dran, dass sie mit Menschen gut in Kontakt gehen können, dass sie sich adäquat ausdrücken können. So. Also Menschen mit einem Mond in Zwilling zum Beispiel, weil Zwilling ist sozusagen das dritte Haus-Äquivalent von den Tierkreiszeichen. Und der Mond in den Zeichen ist das Ding, was am meisten die Zeichen hervorhebt. Noch mehr als das Sonnenzeichen, also noch mehr als unser Sternzeichen. Und jemand mit einem Mond im Zwilling kann unglaublich gut kommunizieren, von Natur aus.
Mhm.
Der muss das nicht lernen, der kann das einfach so. Der kann einfach in kürzester Zeit die Dinge auf den Punkt bringen, ohne groß herumzureden. Der muss sich nicht damit darstellen, der muss nicht einen Ego-Trip durchziehen, sondern der ist sozusagen mit seinem Verstand so nüchtern und schnell, dass der das einfach in kürzester Zeit sich verständlich machen kann. Zum Beispiel. Ja. Das ist also das dritte Haus-Thema. Wenn du da viel drin hast, dann kannst du dich gut darstellen. Ob das authentisch ist oder ob das jetzt extrem egoistisch ist, das steht in anderen Verhältnissen. Dann müsste dann die Sonne da stehen oder der Mars oder sonstiges nochmal. Aber das Haus an sich ist erstmal nur so, wie kann ich mich am besten nach außen zeigen.
Okay. Okay, das waren jetzt die drei physischen Bereiche.
Genau, das war jetzt der physische Bereich, der allgemein physische Bereich. Der sichtbare Bereich.
Der sichtbare physische
Bereich. Genau. Das ist sozusagen der erste Quadrant. Mhm. Und dann kommt der zweite Quadrant. Und der zweite Quadrant ist das Seelische. Das, was von innen herauskommt. Ja, der erste Quadrant ist sozusagen das, was von außen in mir sichtbar wird oder was von außen sichtbar ist, was äußerlich sichtbar ist von mir.
Was Leute sehen von dir.
Genau, was Leute von mir sehen. Und der erste und der zweite Quadrant, das heißt das vierte, fünfte und das sechste Haus, ist das, was ich nach außen bringe, was eine Bewegung von innen nach außen mit sich bringt. Und da ist, um mal direkt den Überblick zu verschaffen, das vierte Haus ist das in sich Findende, nämlich nach dem althochdeutschen Empfinden, das heißt die Vorsilbe M oder innen ist das, was man innen hat, und finden, sagt's ja schon. Mhm. Das Wort ist ein wunderbares Wort, um das zu beschreiben. Das Empfinden, also das ist alles, was man in sich findet, sowohl längerfristige Ideen, Pläne, Ziele, keine Ahnung, oder einfach Bewegungen, die oder Emotionen, die dann letztendlich in Bewegung umgesetzt werden, also in Aktionen umgesetzt
auch
wird.
Auch Wünsche und Träume und sowas?
Wünsche, Träume, aber länger, es ist alles, also Empfinden ist eher was Längerfristiges, nicht so Launen, mal eben hier, mal eben dort, so. Sondern das sind eher so innere Befindlichkeiten, die einen in bestimmte Lebensrichtungen bringen. Und die man nicht suchen muss, sondern die man zu denen man automatisch immer wieder zurückkommt. So. Und das vierte Haus ist die Wurzel unseres gesamten Horoskops. Da ist nämlich die Häuserspitze des vierten Hauses, nennt man Immum Coeli. Auf Lateinisch ist der tiefste Punkt des Himmels. Mhm. Das ist unsere Basis, da wo wir herkommen, unsere Wurzel, von wo aus wir weggehen oder von wo aus wir starten oder von wo aus wir uns, wo wir auftanken oder das ist die Basis, wo das Fundament des Hauses draufsteht. Oder das Haus, das Fundament, wo das Haus draufsteht. Das fünfte Haus.
Ja.
Ja, okay. Das fünfte Haus ist dann eben die Bewegung nach außen. Nachdem wir was in uns gefunden haben, kommt das fünfte Haus und da ist es, der will nur noch ausdrücken. Das fünfte Haus will ausdrücken, rausbringen. Da ist das Gestaltende, das Schöpferische, das Rausgebende. Und zwar nicht im Sinne von, ich will was darstellen, sondern ich will erschaffen. Danke.
Okay.
Perfekt. Ich will erschaffen, ich will gestalten, ich will mich verausgaben.
Mhm.
Das Wort verausgaben.
Das muss auch nichts mit einer Außenwirkung zu tun haben, sondern einfach was von innen nach außen bringen.
Sehr genau. Sehr gut. Ja, genau. Dem fünften Haus geht es nämlich um die Wirkung.
Ja.
Der hat es natürlich trotzdem gerne, wenn dann auch Leute applaudieren. Das ist dann nicht unbedingt dagegen, aber muss nicht sein.
Mhm.
Genau. Und dann kommt das sechste Haus. Das ist das letzte in diesem seelischen Quadranten. Und das ist die Aussteuerung an die Umwelt. Und zwar die seelische Aussteuerung. Das ist die...
Was meinst du mit Aussteuerung?
Die Aussteuerung meiner inneren Bedürfnisse und meiner Gestaltungskraft mit den Realitäten, die ich in der Außenwelt vorfinde. Also wenn ich das nicht hätte, dann würde ich mit Vollgas gegen eine Wand prallen. Das sechste Haus ist der Stoßdämpfer, damit ich mit den sogenannten Bedürfnissen der Außenwelt nicht zu stark kollidieren, sondern dass ich kann ein Stück von mir zurückgehen und kann gucken, werde mir bewusst, was kann ich und was wird von außen verlangt von mir? Und kann dadurch einen Kompromiss schließen.
Sowas wie die Membran zwischen innen und außen.
Genau. Genau die Membran. Die Membran verhindert, dass die Zelle sich entleert und völlig leer wird halt. Aber verhindert auch, dass die Außenwelt komplett eindringt.
Mhm.
So. Und insofern ist sie genau das, aber eine permeable Membran. Ne?
Ja.
Beide
Seiten,
nach beiden Richtungen. Ja. Wenn da eine Störung vorliegt, dann ist es in der Regel oft so, dass die Menschen sich total anpassen an dem, was die Gesellschaft will. Und
das heißt, Themen im Haus 6 zeigen, wie permeabel die Membran eigentlich ist.
Genau, und wie wichtig einem ein Kompromiss zum Beispiel mit der Außenwelt ist. Mhm. Es gibt ja Menschen, die sind kompromisslos. Die haben wahrscheinlich ein Thema mit dem sechsten Haus.
Okay.
Die wollen keine Kompromisse schließen. Seelisch. Und da ist dann auch, da ist sowas wie die Vernunft drin beheimatet. Ja, also aus Vernunftsgründen würde man jetzt einem Kind beibringen, naja, du kannst jetzt nicht das ganze Haus vollmalen, auch wenn das jetzt dein Ausdrucksdrang ist. Da müssen wir jetzt eine Ecke fürs Haus reservieren für dich. Da kannst du dann rummalen. Und das Kind sollte dann lernen, dass seine Bedürfnisse in einer gewissen Form akzeptiert werden.
Aber in einem Rahmen existieren.
Aber in einem Rahmen. Und wenn die auch noch dann Sinn machen für die Außenwelt, also wenn die wirklich eine Hauswand für das Kind reservieren und das finden die richtig toll und dann kommen dann auch Leute und fotografieren das und so, jetzt nur mal so als Beispiel, dann perfekt.
Wenn man jetzt so Neptun oder Uranus oder so in dem Haus hat, heißt es dann, dass man zum Beispiel, dass man eben so keinen Sinn für dieses äußere Verständnis hat?
Theoretisch gibt es dann ein Problem, ja. Döberreiner meinte immer, er würde nicht so gerne zu jemandem ins Auto steigen, der den Neptun in Haus 6 hat.
Weil die Menschen kein, vielleicht auch nicht so ein Verständnis für die persönlichen Grenzen von anderen Menschen haben.
Nee, aber ja, das auch, aber das hängt dann noch von anderen Faktoren zusammen. Also wenn er noch ein Widder dabei ist, dann ist er vielleicht auch sehr über grenzüberschreitend. Aber, oder auch andere. Aber nee, denn wenn jemand den Neptun in Haus 6 hat, dann ist der nicht besonders gut in der Wahrnehmung der Verkehrsgegebenheiten.
Okay.
Das ist alles.
Ja.
Der hat unter Umständen Schwierigkeiten zu sagen, so jetzt mache ich die Kurve mal rechtzeitig.
Ja.
Ich nehme jetzt die Kurve mal rechtzeitig.
Rechts vor links.
Oder rechts vor links. Der ist mit anderen Sachen beschäftigt. Der ist dann vielleicht einfach verträumt.
Okay.
Ein Träumer. So. Der ist nicht in diesem Reflexzwang gefangen.
Mhm.
Das kann man auch positiv ausdrücken. Ja, also es ist ein gewisser Reflex, vernünftig zu sein. Der darf aber nicht zu überhand nehmen. Wie alles nicht überhand nehmen, das ist alles immer eine Thematik des Ausgeglichenen.
Mhm.
Ja, und dann sind wir unter dem Horizont fertig. Vom ersten bis zum sechsten Haus ist unter dem Horizont.
Ja.
Und über dem Horizont ist der dritte Quadrant und der vierte Quadrant. Und die haben die sind so weit weg mit dem Persönlichen, von dem Persönlichen, wie es geht.
Also der untere ist der also die unteren sechs sind die persönliche Hälfte und
genau.
Die oberen sechs sind die, wie würdest du sagen?
Die außerpersönliche. Außer- oder unpersönliche. Also
genau.
Der dritte Quadrant ist das Geistige, das ist der Außerpersönliche, das, was uns entgegenkommt, was wir von außen sehen können. Der erste Quadrant war ja das, was die Leute von uns sehen.
Mhm.
So wie wir, also wie wir, nicht was wir tun oder machen, sondern wie wir sind, wie wir aussehen sozusagen. Und der dritte Quadrant ist das, was wir von außen sehen. Oder was wir
von der Welt sehen.
Von der Welt sehen, ja.
Mhm.
Und sehen können auch. Und der vierte Quadrant ist dann nochmal speziell, da kommen wir gleich noch drauf. Aber der erste Haus, ja.
Aber könnte man sagen, also der erste Quadrant ist der, wie wir aussehen nach außen und der zweite ist, wie wir sind innen?
Wie wir uns als als empfindendes Wesen zeigen.
Mhm.
Ja. Also der zweite Quadrant ist das Seelische, der seelische Bereich.
Ja.
Sagt man so landläufig. Auch die Psyche ist da zu Hause und die ganze Motivation, etwas von sich heraus zu verändern, der Welt einen Stempel aufzudrücken.
Ja.
Aber nicht wegen der Welt willen, sondern wegen mir, einfach nur wegen mir.
Okay, das heißt, wir kommen jetzt zum Quadranten, so sehen wir die Welt.
So sehen wir die Welt, genau, die geistige.
Die geistige nur, nicht die materielle.
Ja, also wir können die Welt, also die äußere Welt, das ist da mit drin, wir können die nicht als ein von uns getrenntes Wesen so einfach so wahrnehmen. Das ist schwierig. Das sieht man immer wieder in diesen Quadranten. Das ist immer nur die Wahrnehmung, wie wir die Welt von außen erfahren. Oder wie wir die geistig für uns erschließen, sozusagen.
Mhm.
Das siebte Haus ist die Dämmerung des Ichs. Also das ist der Westhorizont. Das ist da, wo die Sonne untergeht. Während der Aszendent das ist, wo die Sonne aufgeht oder wo das Zeichen aufgeht am Horizont, ist der Deszendent.
Deszendent.
Das ist der Deszendent, das ist der gegenüberliegende. Das ist der Anfang des siebten Hauses, das ist das Zeichen, was untergeht. Das heißt, da ist die Dämmerung des Subjektiven, des Individuums, und da entdeckt man zum allerersten Mal, also alle Qualitäten, die da drin stehen und damit zu tun haben, mit Waage, Venus, also Venus-Waage oder dem siebten Haus besonders, da entdeckt man, dass andere Menschen genauso Individuen sind wie wir. Genauso, auf Augenhöhe. Nicht weniger, aber auch nicht mehr. Mhm. Also sie sind ein Zentrum für sich, wie wir eins für uns sind. Das entdeckt man. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Sozusagen. Und alles, was da drumherum herum tanzt, um dieses Thema. Also wie man die unterschiedlichen Zentren, die da draußen herumrennen, mit meinem eigenen, wie man die alle unter einen Hut bringt zum Beispiel, ist ein ganz großes Thema von siebtes Haus Waage.
Also dann auch eben gleichwertig unter einen Hut bringen.
Genau,
ich stelle mich nicht hinten an, aber ich stelle auch die anderen nicht hinten an.
Die Gleichwertigkeit ist der Waage immer das Wichtigste.
Okay, das siebte Haus ist von der Waage.
Das siebte Haus ist das Waagehaus, genau. Das Gleichgewicht ist der treibende Agens der Waage. Also das siebte Haus möchte begegnen. Die Begegnung.
Begegnung, okay.
Ja, die Begegnung ist ganz wichtig. Das Ich zum Du. Das ist das Schöne dabei. Deswegen wird die Venus auch mal als das kleine Glück bezeichnet. Weil da ist dann halt eigentlich, wenn da eine Begegnung stattfindet, dann ist das immer die große, ja, das ist halt die Liebe sozusagen. Ne? Also die nicht unbedingt seelische, sondern eher die begegnende Liebe. So.
Kleine zwischengeschobene Frage.
Ja.
Wenn man nichts in irgendeinem Haus hat, ist das Haus dann unbetont und heißt das dann, das Haus ist nicht prägnant in der Persönlichkeit oder da sind keine Konflikte in der Persönlichkeit zu?
Weder noch. Weil du hast nie ein Haus leer. Da ist ja immer ein Tierkreiszeichen drin.
Ja, okay, stimmt.
Und dieses Tierkreiszeichen hat ein Bewegungsprinzip, also einen Richtungszeiger, einen Planeten, der dazugehört. Und der geht dann halt in ein anderes Haus. Das heißt, das Thema von Haus 7, wenn da nichts drin ist, würde dann durch, wenn du da jetzt zum Beispiel den Schützen hast, würde das durch den Jupiter, das ist das Bewegungsprinzip des Jupiters, in ein anderes Haus transportiert. Das heißt, das wäre jetzt zum Beispiel, wenn der Jupiter in Haus 4 wäre, wäre das Begegnungshaus ein Haus, das dich seelisch besonders hervorkitzelt. Das spricht dich, das sind Menschen, die dann vielleicht das Seelische, also die, für die Begegnung etwas, vor allen Dingen hauptsächlich ein seelisches Thema ist. Mhm. Oder wo hast du denn den Herrscher von Haus?
Ja, ich sehe das
jetzt. Du hast ja Neptun. Du hast ja den Aszendenten Jungfrau und der ist dann immer gegenüber dem Fischen. Der Deszendent ist also der Fisch. Und dann musst du mal gucken, wo ist der Neptun, und der ist in Haus 6.
Nee, der Neptun ist in
Haus 5. Oder Haus 5. Ah, in Haus 5.
Ich habe auch Haus 6.
Genau. Also dann ist die Begegnung mit Menschen ein Anreiz, sich künstlerisch, kreativ zu äußern. Mhm. Also der größte Anreiz. Nicht nur der einzige Anreiz, sondern einer der größten. Das ist einer der beglückendsten Anreize. Das mit den Begegnungen der Menschen, ob das jetzt positiv war oder negativ, ist dahingestellt. Das ist dem Horoskop erstmal egal. Hauptsache, es ist eine Begegnung mit Menschen, die dann dazu führt, dass es seelisch sich verausgabend, gestalterisch, kreativ umgesetzt wird.
Oder auch in der Kunst und in der Verausgabung begegnet man Menschen besonders.
Das wäre jetzt, wenn Herrscher von Haus 5 in Haus 7 geht, okay, also andersrum. Okay. Ja, mhm. Aber das mit den Herrschern wollten wir jetzt hier noch nicht so stark einführen, weil das wird sonst ein bisschen zu detailliert.
Okay, dann gehen wir jetzt erstmal weiter zu Haus 8.
Genau, dann kommt von Haus 7 zu Haus 8, kommt dann ein nochmal anderes Thema, weil man im Haus 7 das Du erstmal entdeckt hat. So fängt man an, im Haus 8 sich bereit zu erklären, sich für das Du aufzuopfern, regelrecht. Sich dahin zu geben, sich da rein zu begeben, sich dem anzuhängen. Man wird ein Anhänger. Ja, vorher war man irgendwie noch begegnend. Und dann wird man plötzlich, der, dem man da begegnet ist, dem, an den bindet man sich. Oder an die Idee bindet man sich. Man kann auch im siebten Haus einfach nur eine Idee begegnen. Das muss nicht Menschen sein. Es können auch Ideen, geistige Inhalte sein, denen man da begegnet. Und im achten Haus ist es nicht mehr eine unter vielen, sondern die Idee. Aus einer Idee wird dann eine Ideologie, zum Beispiel. Aus einem Menschen, dem man begegnet, wird dann eine Partnerschaft. Oder ein sehr intimer Mensch, mit dem man sehr nahe kommt. Und den man auch wirklich treu bleiben möchte, sozusagen. Mhm. Dem man sich schon fast überantwortet. Nee, Verpflichtung würde ich es nicht nennen. Nee? Das ist eine seelische, das ist eine magische Anziehung. Eine magische Anziehung, richtig magisch. Das hat was Magisches. Diese Menschen, die dein achtes Haus anregen können durch ihre Planeten, die haben etwas total Fesselndes. Die haben was Faszinierendes. Die schillern irgendwie, die sind so, von denen kommst du so leicht nicht los, sozusagen. Mhm. Die haben also eine gewisse Macht auch, obwohl sie es gar nicht, die müssen gar nichts dazu beitragen.
Aber es können halt auch Ideen oder Pläne dein achtes Haus
triggern. Genau, es können auch Ideen, Pläne, Vorstellungen, Idealisierung. Das ist das Haus der Vorstellung. Da bindet man sich an eine Vorstellung von etwas und nicht an eine reale Sache, sondern man bindet sich an eine Vorstellung von etwas.
Das ist ja dann auch ein bisschen Illusion.
Genau. Das hat immer etwas von einer, es ist halt die Idee, die einen wirklich mal aus seinem Loch rausholt. Aus seinem ewig gleichen Vorgarten. Ne, da kommt dann jemand, der immer in seinem Vorgarten rumfuhrwerkelt und gärtnert oder in seinem Häuschen bastelt, der ist immer unterm Horizont von Haus 1 bis Haus 7 sozusagen. Und dann kommt der Haus 7, kommt dann jemand vorbei und man denkt so, ach, das ist aber interessant, das ist ja spannend. Ach, der lebt da hinten, aha. Und in Haus 8 hat er schon eine Affäre mit dem.
Nee, aber eine Affäre wäre ja dann nicht so eine treue, langfristige Bindung.
Ja. Daraus wird dann natürlich gleich so eine richtige
Man zieht direkt miteinander ein.
Man zieht sofort, man verlässt sein eigenes Haus. Man ist dazu bereit, seine eigenen Niederungen zu verlassen. Okay. Nur in Haus 8. In Haus 7 noch nicht unbedingt so. Aber in Haus 8 wird es dann tatsächlich zum Wow.
Okay.
Dann kommt Haus 9. Letztes Haus des Quadranten, des Geistigen. Und da ist man schon über sich hinausgewachsen, man ist schon aus sich herausgekommen und dann öffnen sich plötzlich geistige Horizonte. Weil man eben seine Gewohnheiten verlassen hat, seine angestammten Sichtweisen verlassen hat, man hat was Neues, man hat sich für was Neues hergegeben, in Anführungsstrichen, für etwas Ungewohntes, für was anderes. Man dreht sich plötzlich um jemand anderen und wenn man das dann auch wieder hinter sich gelassen hat, dann kommt die Belohnung sozusagen, dann ist die große Horizonterweiterung, weil dadurch habe ich eine andere Welt kennengelernt und dann kommen die Zusammenhänge, die dadurch sich mir eröffnen. Das ist das Haus 9. Deswegen ist das Haus 9 ursprünglich das Haus der großen Reisen und der Weltanschauungen.
Also das Haus 9 ist so ein bisschen, die Welt gibt mir neuen Input in meine persönliche Welt.
Genau, es gibt mir neuen Einsichten. Mhm.
Weltreisen.
Alles, was den Horizont erweitert, sowohl physisch als auch geistig. Aber da lege ich mich nicht mehr unbedingt an irgendwas Bestimmtem fest. Das habe ich dann, damit bin ich schon, da bin ich dann sozusagen.
Hat nichts mehr mit bestimmten Personen oder so zu tun.
Hat nicht mehr mit Personen, nicht mit Beziehungen, nicht mit bestimmten Ideen zu tun. Das ist.
Das ist dann ja schon fast wieder ein persönliches Haus.
Ja, im Prinzip schon. Wenn man das als rein geistiges Haus betrachtet, ist es das Haus der geistigen Erweiterung. Also da kommen dann geistige, also das ist das Haus der höchsten Verständnisses. Das ist auch das Haus der Spiritualität aus der Sicht von Ideologien oder von Weltanschauungen. Das ist das Haus des Verständnisses.
Okay, das war der Quadrant. Wie sehe ich die Welt?
Das ist der Quadrant, der geistige Quadrant, genau.
Der geistige Quadrant.
Und jetzt kommen wir zu dem Quadranten, der vierte Quadrant, der in unserer westlichen Psychologiekultur eigentlich überhaupt keinen Stellenwert mehr hat. den gibt's bei uns eigentlich nicht. Da müssen wir völlig zurückdenken, umdenken, vielleicht wieder in so eine schamanische Richtung oder eine religiöse Richtung denken. Das ist das Haus des Himmels. Das ist das, was der Himmel von einem will, wenn man das so sagen kann.
Das Universum.
Der Kosmos, genau. Kosmos ist ja russisch und heißt wohl Ordnung.
Also der dritte Quadrant hat noch was in dem Sinne mit dir zu tun, weil es ist so erlebst du die Welt. Und der vierte ist dann ganz unabhängig von
dir. Ja, so erlebst du, erleben ist es aus, ist jetzt der zweite Quadrant, das Seelische. Das ist so die Bildlieferung. Mhm. Das dritte Quadrant ist so, wie mir die Welt als Bild entgegenkommt.
Ja.
Was ich mir für ein Bild von der Welt mache.
Aber es ist ja immer noch auf eine Art persönlich, weil das Bild ja anders bei dir ankommt,
abhängig genau. von dir. Ja, das ist in der Art persönlich, richtig. Das ist so ein Zwitterwesen.
Ja. Okay.
Aber im vierten Quadranten ist auch immer noch was Persönliches, je nachdem, wenn jemand alles da drin hat zum Beispiel, dann ist er natürlich extrem irgendwo in diesem Jenseitigen drin, sozusagen. Der vierte Quadrant macht eigentlich erst in der umgekehrten Reihenfolge wieder so einen richtigen Sinn. Also aus der Reihenfolge, wie wir jetzt gegangen sind, von 1 bis 12, ist der vierte Quadrant eigentlich nur die Auflösung des Subjektiven. Da, wo das Subjektive endgültig keine Macht mehr hat. Und das fängt an im Haus 10. Da ist der Hüter der Schwelle, das ist der Saturn, der Steinbock oder das Haus 10, das gehört alles zusammen. Da kommt man in seinem Leben mit einer unwiederbringlichen und unantastbaren Grenze in Berührung, die man sozusagen den Tod nennen könnte. Deswegen wurde der Saturn im Mittelalter auch immer als das Gerippe mit dem Sense, den Sensemann, dargestellt. Da wird einem ganz klar gesagt, so, hier ist deine Grenze, hier geht's nicht weiter, hier kommst du nicht rein. So. Und da muss man sich, wenn man da, alles, was damit in Berührung kommt, hat immer auf der einen Seite das Thema mit, hier kann ich nichts mehr, aber dadurch weiß ich auch, was ich noch kann. Die Grenze, diese Membran zwischen ich und nicht ich, sagt mir ja nicht nur, was ich nicht bin, sondern sagt mir auch, was ich bin. Und das kann sehr klein sein. Ich hatte mal mit einem Steinbock geschäftlich zu tun und der sagte so, ich brauche jetzt mal, ein Steinbock ist ja so ein Haus 10 Mensch, der brauchte ein paar Tage, um sich mit seinen Büchern zu beschäftigen. Dann hat er sich seine Buchhaltung gewidmet und dann kam er am Ende und sagte, okay, also das Eiland, auf dem ich stehe, ist sehr, sehr, sehr klein. Viel kleiner, als ich dachte. Aber dafür ist es ein fester Fels. Ein winzig kleiner, aber fester Fels. Das ist so dieses typische Haus 10 Ding. Ich kann zwar nicht alles, was ich möchte, aber das, was mir dann übrig bleibt am Ende, ist wirklich eine feste Burg, sozusagen.
Wenn wir jetzt von Grenzen im Leben reden, dann reden wir aber nicht von sowas wie, ich bin ein bisschen ärmer, deswegen kann ich mir kein Auto leisten, sondern ich bin ein Mensch, deswegen kann ich keine Flügel wachsen.
Genau. Ganz genau. Da ist nämlich auch der Unterschied, den ich eben am Anfang angesprochen habe, dass alle Tierkreiszeichen, Planeten und Häuser in verschiedenen Richtungen gelebt werden können. Das kann einmal vom Subjektiv und einmal vom Natürlichen aus gesehen werden. Mhm. Und das Subjektive kann sich scheinbar völlig von dem Natürlichen irgendwie fernhalten, lebt in einer Kunstwelt und übersieht dann, dass es eigentlich keine Flügel hat. Daher kommt dann auch Flugangst. Flugangst wegzumachen, ist meines Erachtens ein Frevel. Weil Flugangst ist ein ganz normales Thema, weil wir da unsere Bestimmung bei weitem verlassen. Wir steigen in eine kleine Tube aus Stahl, die dann mit einer unglaublichen Geschwindigkeit abhebt. Ein Gewicht, was sonst niemand hochhieven kann. Und die Flugangst ist eigentlich ein ganz gesundes Zeichen, dass man noch nicht ganz von seiner Bestimmung entfernt ist. Auch im Auto Angst zu haben, ne? wenn man mit 180 durch die Gegend brettert. Auch wichtig. So. Das merkt man auch. Wir sind immer sicherer bei den Dingen. Oder wenn man mit dem Tauchgerät unter Wasser ist, ist man auch wieder total weit von seiner Bestimmung entfernt, weil man eben nicht als Fisch geboren wurde. Die Eingriffe in die Genetik zum Beispiel, wenn dann plötzlich Tomaten ein Mausgen bekommen, damit sie länger halten, weil aus welchen Gründen auch immer, das funktioniert, das gab's wohl. Das ist zum Beispiel, da ist dann schon der Eingriff in die Genetik ist Haus 8, also der Skorpion, aber das Vorausgehende ist nötig, dass man seine Bestimmung dafür verlässt, dass man es überhaupt nicht mehr akzeptiert, dass es eine Bestimmung gibt. Und das ist heutzutage auch nicht mehr en vogue, dass man sagt, es gibt einfach eine Bestimmung. Mhm. Die Leute möchten sich nicht gerne irgendwo einfügen. So. Und da kommen wir dann zu Haus 11 auch
warte,
schon.
Warte. Ja? Jetzt gerade haben wir noch von Grenzen geredet, jetzt hast du von Bestimmung geredet. Hat Bestimmung auch was maßgeblich mit dem Haus 10 zu tun?
Die Bestimmung ist, Haus 10 ist hauptsächlich die Bestimmung. Und die Grenzen sind die Grenzen des Natürlichen oder die Grenzen des Menschengemachten? Die Grenzen des Menschengemachten sind die Regeln des Menschen, mhm. Gesetze und so. Die Grenzen des Natürlichen sind tatsächlich natürliche Gegebenheiten. Dass ein Fisch nicht in der Regel mit dem Moped über die Autobahn fährt.
Aber das hat dann ja noch nichts mit der persönlichen Bestimmung zu tun.
Das hat was mit der persönlichen Bestimmung zu tun. Das Horoskop spricht davon, dass jeder Mensch eine eigene Bestimmung hat.
Also in dem Sinne, dass sozusagen, ja, es gibt physikalische Grenzen und dann hat jede Person noch Grenzen. Und wenn du diese Grenzen erkannt hast, dann kannst du sehen, dass alles, was da drin ist, deiner Bestimmung entspricht.
So könnte man das ausdrücken, ja. Genau. Okay. Also in der Regel sträuben sich viele Menschen gegen diese Grenzen, weil man kommt auf die Welt und kriegt von vornherein gesagt, alle Menschen sind gleich, alle Menschen haben gleiche Chancen und strengen dich an und bla bla bla. Das ist eine totale Erleichterung, wenn man hört, dass man eben nicht alles kann. Aber viele Menschen, die so groß geworden sind, und da heißt, sie können alles, sie müssen es nur oft genug versuchen und sich anstrengen, die wollen das nicht hören, dass man bestimmte Grenzen hat. Wenn man aber diese Grenzen erkennt, dann ist es sozusagen ein Bilderrahmen, in dem ein Bild sich frei entfalten kann. Aber den Rahmen müsste man dazu akzeptieren. Und das ist das Schöne. Es gibt Menschen, die empfinden den Rahmen als ihre große Beschränkung. Wenn man sich da rein fühlt und da rein begibt, dann ist der Rahmen keine Beschränkung mehr, sondern dann hebt er das Bild überhaupt erst hervor.
Aber man könnte auch sagen, dass keine große Errungenschaft je gemacht worden wäre, wenn alle Leute ihren Rahmen akzeptiert hätten.
Ja, der Rahmen ist kreativ. Der Rahmen ist nicht fest. Der Rahmen ist ganz kreativ. Der Rahmen kommt aus dem Gewachsenen hervor. Der ist nicht menschengemacht. Der ist nicht aus einer Vorstellung entsprungen. Der sagt nicht, du bist jetzt eine Frau und du bist jetzt ein Mann. Das ist eine Vorstellung von Menschen. Ja, also es gibt was Gewachsenes, das kennt keine zivilisatorischen Regeln. Und diese zivilisatorischen Regeln ist ja das, was du, glaube ich, gerade meinst. Diese, mhm. ne, wenn man die nicht überspringt, ist man immer in diesen menschengemachten Regeln, bleibt immer da drin, weil man das ja so tut und nicht verlässt. Aber das Natürliche hat da überhaupt keine Kenntnis von. Das interessiert sich auch überhaupt nicht, was die Gesellschaft oder die Zivilisation von uns erwartet oder nicht. Das ist auch in dem Sinne, ist das vierte Quadrant. Der vierte Quadrant ist in dem Sinne absolut subversiv und illegal. Der kümmert sich im feuchten Scheiß um irgendwelche menschengemachten Regeln. Da gibt es keine zivilisatorischen Errungenschaften. Und daraus entsteht dann, wenn das wieder in die Gesellschaft hereingeholt wird, entstehen dann natürlich neue Ideen. Mhm. Und das passiert aber gerade dadurch, dass die Menschen sich in ihren Rahmen, in diesen größeren Rahmen hineinbegeben. Aber das ist kein Rahmen, den dir der Priester sagt. Keiner, die Bibel dir sagt, wo du das musst du so und du darfst deinen Rahmen nicht und Gott hat dir die und die Sachen bestimmt und so. Nix. Das ist das, was sich nonverbal, das ist, der vierte Quadrant ist absolut nicht verbal, ist nonverbal, der ist nicht in Worte zu fassen. Der ist nicht sichtbar, der ist nicht hörbar, richtbar, der ist nicht wahrnehmbar. Und im Horoskop entspricht der vierte Quadrant, also das Haus 10, 11 und 12, immer dem, was vor unserem Leben passiert ist. Der zeigt ganz oft, also die Reinkarnationsastrologen würden sagen, das sind die früheren Leben. Psychologen würden sagen, das ist das Intrauterine, was man schon nach der Zeugung erlebt hat. Manchmal sogar vor der Zeugung schon. Und so gehen die Meinungen da ein bisschen auseinander. Auf jeden Fall gibt es dann auch die Möglichkeit zu sagen, das ist das, was meine Vorfahren mir mitgegeben haben. Das sind deren Themen. Wenn jemand sehr viel in diesen Häusern hat, dann hat er ganz oft alte Themen von seinen Vorfahren mit drin. Oder die.
Okay. Ich finde das Haus 10 immer noch ein ganz bisschen schwammig.
Ganz bisschen schwammig. Das Haus 10 ist die Grenze zwischen dem, was ich machen kann und was nicht.
Okay, aber warum heißt es dann das Haus der Bestimmung? Weil dann würde ich sagen, das ist das Haus der Grenzen.
Weil die Bestimmung und die Grenze das gleiche sind. Aus dem Subjektiven heraus, wenn du von dem Subjektiven da reinguckst, ist es die Grenze. Hier ist Schluss. Da kommst du nicht weiter. Du kannst nicht fliegen von alleine. Zumindest nicht, dass ich wüsste. Vielleicht kannst du es ja im Stillen, im Heimlich. Wenn du das vom Himmel her guckst, ist es sozusagen der Platz im Leben, nicht in der Gesellschaft, sondern im Leben, der mit deinem So-Sein ausgefüllt wird, der nur darauf wartet, der nur für dich da ist. Und das ist die Bestimmung. Das ist deine Ecke, die nur für dich ist.
Also könnte man sagen, Bestimmung heißt in dem Sinne eigentlich nur ein, wenn ich mich in den Strom von wie ich bin und wie mein Leben ist, von der Strömung mitreißen lasse, dann gehe ich in die richtige Richtung und das ist meine Bestimmung.
Ja, das ist leicht gesagt. Das ist natürlich ein bisschen schwierig, das manchmal von so Mustern zu unterscheiden, die man anerzogen bekommen hat, ja. Aber im Prinzip ist das in diese Richtung gehend, ja.
Okay.
Ja. Das ist das, was dir intuitiv kommt, wenn du frei entscheiden darfst, wenn du frei entscheiden kannst, wenn du nicht aus einer Reaktion heraus entscheidest. Den vierten Quadranten können wir uns nicht vorstellen. Der ist nicht vorstellbar. Da gibt's kein Bild für. Das ist schwer zu verstehen. Der kommt immer nur über das Haus 4 in unser Leben. Über die Empfindung. Das, was wir empfinden, das ist die Quelle, die speist sich aus dem Haus, aus dem vierten Quadranten. Also, wenn wir auf unser Empfinden hören, längerfristig, jetzt nicht nur launentechnisch, sondern aus dem Empfinden hören, dann haben wir ein Bauchgefühl für bestimmte Sachen. Dann wissen wir aus Bauchgefühl heraus, der Mensch ist gut für uns und der nicht. So. Da können auch immer noch Muster mit drin sein, dass man Menschen hinterherläuft, die man für gut befindet, aber durch die Muster heraus kennt man das, dass man immer mit jemandem zusammen ist, der einen schlägt, weil man das von der Kindheit so kennt. Dann ist es natürlich wieder schwierig. Zum Beispiel. Nur als Beispiel.
Okay. 11.
Genau. Das 11. Haus ist dann, wenn man sozusagen die Grenzen erlebt hat, die Grenzen gesehen hat, die Grenzen kennt, das Haus 10. Danach ist die Grenzenlosigkeit da. Da kommt aber keiner mehr rein. Da ist kein Subjekt mehr drin, sozusagen. Das Haus 11 ist die Freiheit. Ist das Verlassen der Zentren. Das Haus 11 ist die alles, was mit dem Haus 11 in Verbindung kommt, hat nichts mehr mit einer Gewohnheit zu tun, mit Tradition zu tun, sondern das sprengt alle Unterschiede. Da gibt es auch keine Unterschiede mehr im Rang, im Namen, in der Wertigkeit, in was auch immer.
Das finde ich jetzt schon sehr abstrakt vom Thema her.
Ist auch abstrakt, das soll auch abstrakt sein. Das ist ganz, ganz, ganz absichtlich abstrakt. Wenn du dann, das kann man dann im Einzelfall besprechen, wenn du dann zum Beispiel den Mond da drin hast, dann bist du eine sehr, sehr freiheitliche Seele.
Weil sozusagen der Mond für deine Emotionen und Gefühlswelt steht und das ist genau. Im Haus der Grenzenlosigkeit und Freiheit. Das heißt, für deine Emotionswelt ist Freiheit wichtig.
Genau, Grenzenlosigkeit ist das letzte Haus. Grenzen,
okay.
Grenzenaufhebung.
Grenzenaufhebung.
Ist das Haus 11. Alles, was mit dem Haus 11 zu tun hat, hat immer eine Bewegung wie eine Kugel, die man an einer Schnur um sich herumschleudert. Die Kugel will immer weg. Mhm. Wenn man die loslässt, fliegt die weg. Das ist das Haus 11. Vom Gefühl her. Das ist immer das Herausgehen aus den Grenzen, aus den Zentren. Immer weg. Das flieht, die Fliehkraft.
Also dann aber auch so ein bisschen so, okay, in 10 habe ich die Grenzen gesehen, in 11 will ich drüber hinweggehen.
Genau. In 11 bin ich drüber hinweg.
Okay.
Da will ich nichts mehr. In 11 werde ich nicht mehr berührt von den dualen Tälern.
Aber das ist ja eine Art von Grenzenlosigkeit schon.
Ja, aber da ist noch ein Bewusstsein für die Grenzen.
Okay.
Da ist noch ein gewisses Erspüren, dass ich die Grenzen vermeiden möchte. Und in Haus 12, dann kommen wir automatisch in Haus 12 rein, da ist kein Bewusstsein mehr für Grenzen.
Gibt's nicht.
Da gibt's, ja. Grenzen sind nicht mehr da, das ist alles gleich. Da ist alles vereinheitlicht. Das ist, wenn da persönliche Planeten drinstehen, ist es eine unangenehme Sache, weil man da keinerlei Gefühl mehr für sich bekommt. Da hat man, da weiß man gar nicht, wer man ist, sozusagen. Wenn da, wenn das nicht so stark betont ist und weniger spannungsgeladen, dann ist das ein ganz organisches Verhältnis zu den gewachsenen, natürlich gewachsenen Strukturen oder wie sagt man das denn? Zum Organischen sozusagen. Das ist Menschen, die da viel drin haben, die hören das Gras wachsen, die können zwischen den Zeilen lesen, die sehen das Unausgesprochene, die spüren das noch nicht da, was noch nicht Intuition. Da ist. Da ist die Intuition drin, genau. Aber die können da nicht unbedingt einen Henkel dran schrauben, die können das nicht unter Umständen nicht für sich nutzen.
So. Also ist das 12. Haus auch sehr unbewusst.
Aus der psychologischen Seite ist das sehr unbewusst, genau. Aber also, da ragt keine Psychologie hinein in das 12. Haus.
Aber so, ja. Ich sag mal, so Fähigkeiten, die da draus kommen oder so, da kannst du nicht aktiv sagen, ja, ich habe die und die Fähigkeit, die ich jetzt so und so anwenden kann.
Schwierig. Schwierig. Das wendet dich eher an, als dass du es anwendest. Mhm. Ja, das ist eher etwas, was dich überflutet. Das sagt dir auch unter Umständen, selbst wenn du die Intuition kennst und mit der auch schon mal arbeitest sozusagen, kannst du sie nicht hervorrufen zu dem Zeitpunkt, wo du sie brauchst. Die kommt, wann sie kommt und sie geht, wann sie geht. So. Und es gibt Phasen, wo du keine Intuition hast oder keine Eingebungen hast zum Beispiel. Aber das sind die Menschen, die ja das Gras wachsen hören können. Im positiven wie im negativen Sinne. Die hören einfach, die kriegen es mit. Die ahnen das. Die haben die Ahnung sozusagen.
Ja.
Aber die müssen immer gelassen werden. Also Menschen, die sehr viel da drin haben, gerade Fische, also das ist auch das Fischerhaus, die müssen auch gelassen werden. Die brauchen ihren eigenen Space. Die ziehen sich auch von alleine zurück plötzlich. Die brauchen so einen ganz großen Rückzugsraum, ziehen sich in den Hintergrund zurück. Und dann kommen sie, wann sie kommen wollen. Das ist das Gewachsene. Alles, was da drin steht, möchte eigentlich von sich aus kommen, wann es will und nicht. Jetzt wird gegessen, weil es 5 Uhr Nachmittag ist, jetzt wird gegessen. So, sondern das ist, wenn ich esse, wenn ich Hunger habe. Mhm. Aber nicht bewusst als Revoluzzer, der dagegen arbeitet, sondern einfach wie so ein kleines Kind. Kannst du dir den 12. und das 11. Haus wie kleine Kinder vorstellen? Da sind die kleinsten Kinder drin beheimatet. Der Säugling ist noch Haus 12.
Aber Haus 11 ist noch ein bisschen bewusster.
Haus 11 ist
Haus
sehr
11
bewusst
hat noch einen Antrieb.
Schritt. Genau. Rückwärts ist Haus 11, also könntest du sagen, Haus 12 ist sozusagen das Baby, der Säugling, und Haus 11 ist das, da kommt plötzlich so eine Art vom Himmel herunter, so eine Art Bewusstsein. Da teilt sich die Welt plötzlich in zwei Seiten. Und vom Subjektiven werden diese zwei Seiten aufgehoben und vom Himmel aus entstehen sie überhaupt erst, sozusagen gesehen.
Könnte man so sagen, wenn 11 so die Kugel, die mit der Fliehkraft am Seil schwebt ist, dann ist 12 die Kugel fliegt.
Genau, da gibt's, genau, die Kugel ist einfach, die treibt sozusagen.
Ja.
Genau, ja. Und in dem Leben ist das Haus 11 auch eine perfekt runde Glaskugel auf einem perfekt ganz ebenen Glastisch. Es bewegt sich von sich aus niemals selber. Es ist immer offen, in alle Richtungen bewegt zu sein.
Haus 11,
genau. Haus 11 ist immer dieses, hat schon keinen eigenen Antrieb mehr.
Aber du meintest, Haus 11 ist Freiheit, Aufhebung über Grenzen hinweg. Aber auch, weil man sich der Grenzen noch bewusst ist.
Genau. Aber die Grenzen sind zum Beispiel für die Kugel auf der Glasplatte wäre ein Krümel, okay, wo sie nicht drüber rollen kann. Das würde sie nicht gut finden. Das würde sie stören. Die muss immer zu allen Seiten offen sein. Da darf nichts den Weg versperren. Da kommt das Bewusstsein dann rein, wenn dann plötzlich was davor liegt. Das können die nicht ertragen. Die Wassermänner, das sind die Wassermänner. Haus 11 ist immer wassermännisches Thema oder Uranus, der Planet Uranus.
Ist der letzte Quadrant die... Nee, ich rede Quatsch, alles gut.
Nö, frag doch.
Nee, ich wollte fragen, ob das die Wasserzeichen sind, aber das kann ja schon
nicht sein. Nee, die Wasserzeichen sind ja in allen verteilt.
Ja, ja.
Bis auf, also im letzten Haus gibt es kein Feuer. Das ist ganz interessant, in den letzten Quadranten gibt es kein Feuer. Im dritten Quadranten gibt es keine Erde. Im zweiten Quadranten gibt es keine Luft. Und im ersten Quadranten gibt es kein Wasser.
Interessant.
Ja, das ist ein Zeichen von, erster Quadrant ist das Sichtbare, das möglichst Physische. Da kommt das Geistige, das, die Luft, nicht so, es stimmt ja, das Wasser, das kommt das Seelische natürlich überhaupt nicht in Frage, das braucht man da nicht, sozusagen. Und im zweiten Quadranten, wo das Seelische beheimatet ist, da ist die Luft überhaupt nicht.
Die Luft ist nicht seelisch?
Die Luft ist in dem Sinne rein geistig.
Okay.
Also die Luftzeichen, Waage als die Entdeckerin der Luft, Wassermann als der König der Luft sozusagen, wenn man das so sagen kann, Zwillinge als der Vermittler der Luft. Diese Zeichen kommen alle nicht im zweiten Quadranten vor. Da geht es nicht um dieses sich von außen betrachten können, neutral zu sein, Intellekt, Ratio, das interessiert. Im zweiten Haus geht es nur um direkt Stellung zu beziehen und Position einzunehmen und volle Pulle aus dem Subjektiven zu leben und das aber auch ungebremst und ohne einen, der da drauf guckt. Das wäre die Luft. Und im dritten Quadranten, da hat dann eben das Emotionale nichts zu suchen. Da soll das Geistige erfasst werden, da hat das Emotionale nichts. Was rede ich denn? Das ist ja das. Emotionale gibt es ja da. Da hat die Erde nichts zu suchen, das Physische hat da nichts zu suchen.
Okay. Ich glaube.
Und warte ganz kurz. Ja. Und im vierten Quadranten gibt es keine Sonne, gibt es kein Feuer. Feuer, weil da hat das Ich will, dieser Antrieb aus sich selbst heraus, auch nichts zu suchen.
Das Bewusstsein.
Dieses Bewegte, dieses sich bewegen wollen. Oder etwas bewegen wollen. Das hat da nichts zu suchen.
Okay. Ich würde sagen, an der Stelle können wir das Thema einmal abschließen, oder?
Genau.
Sonst wird es zu viel.
Sonst wird es zu viel. Dann machen wir hier mal einen Punkt.
Yes.
Für vorübergehend.